Sehr schöner Leitfaden, Glückwunsch an die Autoren, sehr schönes Paper.
Ich glaube, für mich ist jetzt die Quintessenz, so ein initialer Dip nach Therapiebeginn darf man einfach nicht so ernst nehmen.
Ja, da hat er völlig recht, aber das muss man erstmal in die Köpfe reinkriegen, ne?
Ich glaube, wenn wir das implementieren, haben wir schon eine ganze Menge Patienten geholfen.
Cardio-Quartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 5. Folge von Cardio-Quartett Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Heling, ich bin Oberarzt an der Universitätsmedizin in Göttingen und gemeinsam mit mir begrüßen Sie Frau Dr. Karin Ribak aus Dessau.
Ja, hallo.
Herr Dr. Felix Jansen aus der Uniklinik in Bonn, wo er Oberarzt ist.
Hallo.
Und schließlich Dr. Javid Hashemi. Er ist Assistenzarzt am Virchow-Klinikum der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
Und wir haben wieder zwei spannende Studien rausgesucht. In diesem Podcast stellen wir Ihnen ja alle 2 Wochen 2 aktuelle Publikationen aus der Herzinsuffizienz vor. Und die Idee ist, Ihnen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse zu geben. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Studien entscheiden aber ausschließlich wir 4. Damit wollen wir dann gleich loslegen und Karin wird uns eine von ganz kurzem vorgestellte Studie von Belthös aus dem Circulation vorstellen. Karin.
Den Titel hat ja mein Kollege von Helling schon angekündigt und das Journal. Das ist ein äußerst wichtiges und praxisrelevantes Thema, weil die CKD ist bei herzinsuffizienten Patienten einer der bedeutendsten Komorbiditäten. Im klinischen Alltag stellt gerade diese Begleiterkrankung für die HF-Patienten häufig das zentrale Element für die wichtigsten Therapieentscheidungen dar. Das bedeutet, eine CKD entscheidet häufig über das Ansetzen, Hochtitrieren, im Ernstfall sogar über das Absetzen einer möglicherweise lebensrettenden Therapie. Das Problem ist, dass in den bisherigen randomisierten klinischen Studien eine GFR unter 30 häufig als Ausschlusskriterium angesehen wurde, also das heißt also Stadium 4 und 5, so dass es eben nur wenige Daten für Patienten mit GFR unter 30 gibt. Erst die neueren Studien, die wir jetzt mit den SGLT2-Hämmern vor allen Dingen haben, haben die fortgeschrittene CKD bis 15-20 GFR einbezogen und für Dialysepatienten ist es weiterhin eben so, dass uns da Daten fehlen. Das heißt, im klinischen Alltag führt das oft zu großen Unsicherheiten. Wie soll ich denn eigentlich Patienten mit einer CKD optimal medikamentös behandeln? Insofern ist diese vorliegende Arbeit sehr wichtig, weil hier aufgearbeitet worden ist, welche Daten haben wir denn eigentlich bis GFR 30, also Stadium 3b der chronischen Niereninsuffizienz und wie gehe ich im Praxisalltag damit um? Starten wir also mit den Fantastic Four. Was haben wir für die Herzinsuffizienztherapien an Daten? Wie sieht's mit den ACE-Hämmern aus? Zum Wirkmechanismus kurz, sie bewirken eine efferente glomeruläre Vasodilatation. Die führt zu einer Verringerung zur Filtrationsfraktion, erhält den renalen Blutfluss, aber auch sie führen zu einer initialen, wenn auch reversiblen Rückgang der GFR. Das bewegt sich so in den Größenordnungen 5 bis 10 Millilitern. Für die Angiotensin-Rezeptorblocker haben wir so Mittelwerte um die 6,4 Milliliter. Das ist prinzipiell noch unproblematisch und kein Grund zum Absetzen der Substanzen. Kontrollbedürftig sind hier lediglich die GFR und der Kaliumspiegel, je nach individueller Situation. Die meisten werden schon ängstlich, wenn die GFR um die 25 ist. Auch hier kann man noch ruhig bleiben, nicht absetzen, kontrollieren und gut. Bei einer GFR von 20, Kalium 5, da wird es schon schwieriger. Dosisempfehlungen halbieren, Kaliumsenker bedenken, da ist ja das Papiromer jetzt auf dem Markt und kann auch wirklich mit guter Verträglichkeit eingesetzt werden. Ja, die Grenze ist so GFR 20 oder unter 20, aber auch hier muss man immer andere Gründe der GFR-Verschlechterung in Erwägung ziehen und vor allen Dingen ist wichtig, immer einen Neustart der Substanz erwägen. Wie sieht's aus mit den Mineralocorticoid-Antagonisten? Die werden leider immer noch etwas zögerlich in der Praxis eingesetzt, wobei die Pathophysiologie, deren Wirkung auf die Niere immer noch nicht so ganz klar ist. Man nimmt hämodynamische Veränderungen an, aber so ganz klar ist es also noch nicht. In den großen randomisierten Studien, wir hatten Rails, Ephesus und Emphasis, sind auch Patienten unter 30 GFR ausgeschlossen gewesen. Aber man weiß, dass es zumindest keine Schäden an der Niere anrichtet in diesem Bereich. Die Guidelines empfehlen einen Einsatz bis Stadium 3b. Der klinische Nutzen ist bei schlechterer Nierenleistung eher unsicher. Für die Praxis, wie sieht das aus? Bei GFR 30 und Kaliumspiegel so um die 5. Zunächst erstmal keine Konsequenz. Der initiale Abfall der GFR, den man erwarten kann, der auch meist eintritt, liegt so zwischen in den Studien 2, 3 bis 6, 7. Ab 20 GFR und Kalium 5,5 sollte die Dosis halbiert werden. Auch hier möglicher Einsatz der Kaliumsenker Papiromer. Unter 20 absetzen und auch hier immer Neubewertung der Situation. Niemals ein für alle Mal den Mineralocorticoid-Antagonisten ausblenden. Die ARNIs. Ja, wir haben nur eine randomisierte große Studie, Paradigm, und auch da waren Niereninsuffizienz 4 und 5 ausgeschlossen. In den Subgruppenanalysen war die Reduktion des primären Endpunktes bis 3b nachgewiesen. Auch hier eine Verschlechterung der GFR. In den Studien war das so bei 1 Milliliter und der Grund ist eigentlich nicht vollständig geklärt. Auch hier gilt nicht ängstlich sein, diese Substanz wirklich nutzen und bei 30 GFR abwarten, nichts tun, engmaschige Laborkontrollen. Wie sieht's aus mit den Beta-Blockern? Ja, die haben eigentlich keine direkte Wirkung auf die Nierenfunktion. Dies wurde zumindest in großen Studien nicht beobachtet. Die stadienadaptierten Ergebnisse stammen lediglich aus den Subgruppenanalysen der Zulassungsstudien, aber es gibt eine relativ neue Meta-Analyse, die alle diese Studien einschließt. Hier Daten bis 3b. Nochmal, man muss also sich keine Sorgen machen um die GFR. Allenfalls kann es sein, dass durch die Auftitration des Beta-Blockers der Blutdruck sinkt, was auf diesem Weg möglicherweise ein GFR-Abfall machen kann. Die SGLT2-Hämmer, kurz gefasst bewirken sie eine Reduktion der renalen tubulären Glukoserückresorption mit dem Ergebnis einer Glucosurie und einer verstärkten Natriurese. Sicher ist in den großen RCTs, den Zulassungsstudien, ein klarer Nutzen bis 3b nachgewiesen. CKD4 gibt es nur Daten aus Impero Reduce mit signifikanter Senkung des kardiovaskulären Endpunktes, Tod oder Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz. Wichtig ist hier auch bei Start ein Abfall der GFR bis zu 4 Millilitern, aber dann bleibt es interessanterweise stabil, die Situation im Nierenbereich. Dieser Abfall ist reversibel und muss im Zusammenhang mit der klinischen Situation interpretiert werden. Dieser initiale Abfall ist möglicherweise sogar nur eine Pseudoverschlechterung. Mittlerweile liegen uns ja auch Daten aus den CKD-Studien vor, die das Ganze bestätigt haben. Aus DAPA-CKD gegen die GFR bis 25 als Einschluss. Und hier gab es ja eine signifikante Verringerung des renalen Endpunktes und Endpunkt renaler Tod, sodass die Bedeutung dieser Substanzen für die Nierenfunktion erstmalig nachgewiesen worden. Ähnliche Daten gibt es auch für das Canagliflozin. Hier waren Patienten mit einer GFR unter 30 ausgeschlossen. Aber diese Daten unterstreichen die Sicherheit bei CKD-Patienten. Grundsätzlich muss man sagen, Einsatz der SGLT2-Hämmer bei Neueinstellung für das Dabagliflozin bis 25 möglich. Eine bestehende Behandlung kann bis unter 25 fortgesetzt werden. Und bei Empagliflozin bis über 20 als Start. Bei unter 20 GFR ist die Substanz nicht mehr empfohlen. Nochmal, SGLT2-Hämmer haben keinen wesentlichen Einfluss auf den Kaliumspiegel. Und man muss schon sagen, diese fixe Dosis mit 10 Milligramm für beide Substanzen, die erleichtert natürlich den Alltag. Als Faustregel kann gelten, Kontrolle der Nierenwerte und Elektrolyte bei Therapiestart, bei Dosiserhöhung oder auch Absenkung der Dosis oder Erreichen der Höchstdosis. Als Faustregel können so 8 Wochen bis 3 monatliche Therapiekontrollen im Laborbereich gelten. Zusammenfassend noch kurz, immer dran denken, die Nierenfunktion bei einer chronischen Herzinsuffizienz kann dynamisch sein und muss nicht immer Anlass zur Sorge geben. Die initiale Absenkung der GFR ist für einige Substanzen nachgewiesen, aber die Wirkung, die präventive Wirkung auf die kardiovaskuläre Situation bleibt erhalten und langfristig, wie wir es von den SGLT2-Hämmern ja wissen, ist hier sogar von einem Nierenschutz auszugehen, wie die neuen Daten ja eindrucksvoll bewiesen haben. Bis CKD3 können die meisten Substanzen bedenkenlos bei entsprechender Kontrolle eingesetzt werden. Und für einige Substanzen, wie zum Beispiel Vericiguat, die neuen Omecamtiv, haben wir sogar die Wirksamkeit im Stadium 4 nachgewiesen. Entscheidend ist bei allen Therapieveränderungen immer der klinische Zustand und nicht der einzelne Laborwert. Und denken Sie daran in der Praxis, der Nephrologe muss zeitig unser Partner sein. Herzlichen Dank.
Okay, super. Ja, du hast dir natürlich ein Thema ausgesucht, das man extrem intensiv auch ausbreiten kann. Und da müssen wir, glaube ich, mal versuchen, das Ganze auch nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, weil CKD und Herzinsuffizienz, die sind ja nur häufig miteinander assoziiert. Und ich glaube, für mich ist jetzt die Quintessenz so ein initialer Dip nach Therapiebeginn. Also ich kenne es für SGLT2-Hämmer, ich kenne es für ACE-Hämmer. Den darf man einfach nicht zu ernst nehmen.
Ja, ganz genau so ist es. Und wir sehen in der Ambulanz also stets und ständig, dass das abgesetzt wird. Schon nach ganz kurzer Zeit. Und nochmal, die SGLT2-Hämmer sind die Substanz, die den größten Dip machen am Anfang im Vergleich zu ACE-Hämmern und AT1 und was auch immer. Machen tun sie es fast alle. Aber die SGLT2-Hämmer eben vorrangig. Aber man muss wissen, dass das reversibel ist und B sich dann auch auf einen bestimmten Level hält. Ne?
Karin, wie warst du es bei dir in der Praxis? Nehmen wir an, du hast einen Patienten EF 35 und GFR auch eingeschränkt, nehmen wir jetzt auch mal 35. Wenn ich dich richtig verstanden habe, können wir dem ACE-Hämmer oder auch Sacubitril-Valsartan geben. Wir können dem auch SGLT2-Inhibitor geben, wir können dem Beta-Blocker geben. Und wir können dem auch Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten geben in dem Stadium, ne? Wenn wir das Kalium nach 2-3 Tagen nochmal kontrollieren. Aber wie würdest du das machen bei dir praktisch?
Also wir haben ja eine Herzinsuffizienzambulanz, da kann man natürlich leicht reden, ne? Und wir behalten diese Patienten auch alle hier und kontrollieren wirklich konsequent. Wenn wir solche Hochrisikopatienten, muss man ja schon sagen, einstellen, dann bestellen wir die schon nach einer Woche in der Einstellungsphase und dann nochmal quasi nach 14 Tagen und wirklich engmaschig, je nach Wert. Man kann es nicht pauschalisieren, aber es reicht nicht, es alles einzustellen und dann vielleicht mal im Vierteljahr zu gucken. Das wird nicht funktionieren. Wenn man das macht, bis an diese Grenzen geht und ich denke, die Datenlage lässt das zu, dann sollte man es auch machen und dem Patienten das nicht vorenthalten. Ne? Und das wird leider immer noch gemacht. Ne?
Nephrologischer Oberarzt, der hat mir mal gesagt, wenn der Patient dann so früh nach Therapieinitiierung, wenn wir den wiedersehen wollen zur Kontrolle, lieber eine BGA mehr machen und das Kalium kontrollieren, aber das Krea überhaupt nicht messen, dann braucht man sich auch keine Gedanken zu machen, dass es angestiegen ist.
Ja, da hat er völlig recht, aber das muss man erstmal in die Köpfe reinkriegen, ne? Das ist schwierig. Aber gut.
Ich fand lustig, dass du immer von die Arnis sprichst. Es gibt ja eigentlich nur einen Sacubitril-Valsartan. Aber das machen irgendwie alle.
Ja, hast du völlig recht. Ja, du hast völlig recht.
Ich habe, sag mal, eine Frage, wie ihr das handhabt. Das ist so eine Sache, die so ein bisschen bei uns auch promoted wurde, die Peritonealdialyse bei Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben und eine CKD, die vielleicht nicht dialysepflichtig sind im Moment, aber sagen für eine Reduktion der Diuretika-Dosis, für eine Stabilität der Elektrolyte, dass man da frühzeitig schon in eine Peritonealdialyse geht. Ist das etwas, was ich sagen, ich habe das bei uns, glaube ich, vielleicht mal einmal gesehen in den Jahren. Sonst höre ich das nur bei Vorträgen. Kennt ihr das irgendwie aus dem Alltag, dass das mal gemacht wird bei Patienten?
Also so zeitig in so einem Stadium ehrlich, so dass das jetzt wirklich nur als Prophylaxe, um Diuretika zu sparen und so, kenne ich es in unserer Region nicht.
Also bevor jetzt Javid hier seinen Nephro-Kick weiter auslebt, ich glaube, wir müssen weitermachen. Und hier würde ich mal Felix bitten, weil sonst laufen wir komplett aus der Zeit. Dann würde ich mal Felix bitten, der will uns auch etwas im Grunde along these lines, nämlich zu den Fantastic Four und der Implementierung der vier Grundpfeiler berichten.
Ganz genau. Und zwar möchte ich gerne ein Paper vorstellen, was in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift publiziert worden ist, jetzt im letzten Monat im Juli, mit dem Titel Frühe Implementierung der Fantastic Four bei Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion. Und das ist geschrieben worden von einem Autorenteam aus Hannover, Heidelberg und Homburg. Erste Autorin ist Frau Soltani aus Hannover. Und was ich an diesem Paper eigentlich sehr schön fand, dass es wirklich ein praktischer Leitfaden ist, wie man nun die Leitlinienempfehlungen im Alltag umsetzt. Im Klinikalltag, aber auch im Praxisalltag. Insofern ist es, glaube ich, für Kardiologen, aber auch für Internisten, für Allgemeinmediziner, die niedergelassen sind, sehr relevant. Und da werden zunächst einmal die Fantastic Four kurz vorgestellt. Das hat Karin ja eben schon übernommen. Ich fasse das jetzt einfach nochmal ganz kurz zusammen. Erste Säule der Herzinsuffizienztherapie, ACE-HEMA beziehungsweise Sacubitril-Valsartan. Genau, das können wir beides geben. Beides Klasse 1 Empfehlungen. Wir in der Klinik würden auch eher mit Sacubitril-Valsartan starten bei diesen Patienten, weil es eben überlegen ist gegenüber dem Enalapril. Das haben wir gesehen in einer großen Studie. Beta-Blocker sind die zweite Säule. Die dritte Säule, die Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten und die vierte Säule, die SGLT2-Inhibitor. Also diese vier Medikamente sollten alle Patienten mit Herzinsuffizienz und einer reduzierten LV-Funktion kleiner 40% auf jeden Fall erhalten. Und es ist wichtig, dass man diese Medikamente nicht nur eindosiert, alle vier möglichst frühzeitig, sondern dass man auch möglichst frühzeitig die Zieldosis dieser Medikamente erreicht. Und das bezieht sich vor allem auf die ersten drei Säulen, die ich genannt habe. Das vierte Medikament oder der vierte Medikamentengruppe, die SGLT2-Inhibitor, muss man nicht steigern. Da kann man direkt praktisch mit der Standarddosierung loslegen. Aber die anderen drei Medikamente sollte man im Verlauf steigern. Und dieses Paper gibt nun eigentlich eine ganz schöne Anleitung, finde ich, wie man da vorgehen kann. Und das wird letztendlich in drei Phasen eingeteilt. Und die erste Phase stellt die Initiierung dar. Das heißt, Patient, der jetzt mit Herzinsuffizienz in der Klinik diagnostiziert wird, sollte in der Klinik vor Entlassung alle vier Medikamentengruppen in seiner Medikation drin haben. Und in der Ambulanz wird es auch empfohlen, das innerhalb von 4 Wochen umzusetzen. Wichtig ist eben hier, dass man auch auf Kontraindikationen achtet, beispielsweise Angioödem. Wenn man ACE-HEMA eindosiert, gibt es da Berichte in der Vorgeschichte. Blutdruck sollte nicht kleiner 100 sein für Sacubitril-Valsartan und so weiter. Das ist also die erste Phase, diese Initiierung. Und hier ist es wirklich wichtig, dass man alle vier Medikamente gleichzeitig gibt, in niedrigen Dosierungen startet. Bevor man jetzt ein Medikament auftitriert und ausdosiert, sollte man lieber vier Medikamente niedrig dosiert geben. Zweite Phase nach der Initiierung ist die Titration. Und zwar sollte die innerhalb von 2 Wochen erfolgen. Das heißt, wir sollen in dieser Phase möglichst die Standarddosis der Medikamente erreichen. Auch hier wieder Laborkontrollen sind da sicherlich empfohlen, Kalium insbesondere, GFR-Kontrollen. Und wir wissen ja, das ist ja gerade diskutiert worden, dass es da vorübergehend zu einem Dip kommen kann, also da nicht verunsichern lassen. Und an diese zweite Phase, die Titration, schließt sich letztendlich die letzte Phase an, die Eskalationsphase, in der wir dann tatsächlich auch noch weitere Medikamente zur Verfügung haben, die wir den Patienten noch anbieten können, wenn sie sich unter der Vier-Säulen-Therapie nicht adäquat verbessern. Was haben wir da noch für Optionen? Das ist zum einen das Ivarbardin für Patienten, die eine Herzfrequenz größer 70 haben, in der Klasse 2a-Empfehlung. Wir haben zum Zweiten das Hydralazin bzw. ISDN, das insbesondere bei Afroamerikanerinnen gut evaluiert ist in den Studien. Ein drittes Medikament ist das Vericiguat, eine Klasse 2b-Empfehlung für Patienten mit Herzinsuffizienz in der Eskalationsstrategie. Und als viertes Medikament ist Digitalis, auch eine Klasse 2b-Empfehlung. Da warten wir letztendlich alle gespannt auf die Digit-HF-Daten, die 2024 publiziert werden. Aber man kann es jetzt auch schon geben in der Klasse 2b-Empfehlung. Genau, das ist dann die dritte Phase, die Eskalationsphase. Und was ich auch in diesem Paper nochmal gelernt habe, was ich spannend fand, was machen wir jetzt mit den Patienten, die initial eine eingeschränkte Pumpfunktion, nicht jetzt mal 35 gehabt haben. Wir behandeln sie richtig, wie es hier vorgegeben ist in dem Paper. Sie landen dann nach 6 Monaten vielleicht bei einer EF von 45. Was machen wir mit den Patienten? Sollen wir da manche Medikamente wieder halbieren oder vielleicht eins wieder rausnehmen? Und hier ist es ganz wichtig, dass wir tatsächlich diese Patienten genauso weiter therapieren wie bisher, weil man einfach in verschiedenen Studien gesehen hat, dass eine Reduktion der Medikamente oder das Absetzen dieser Medikamente wieder zu einer Verschlechterung der Herzinsuffizienz führt. Insofern, zusammengefasst, sehr schöner Leitfaden. Glückwunsch an die Autoren, sehr schönes Paper, wie man die Leitlinien praktisch umsetzen kann. Und ich freue mich darauf, das mit euch zu diskutieren.
Ja, vielen Dank, Felix. Ich fand das Paper auch ziemlich gut und alltagspraktisch orientiert. Es gibt ja sogar da so einen Patientenbericht an einem Fallbeispiel, wie das alles quasi dezidiert und im Einzelnen gemacht werden sollte. Auch die erste Tabelle fand ich hier sehr hilfreich, wobei immer die Evidenz für frühzeitige Implementierung der jeweiligen Medikamentengruppe hier genannt wird. Da habe ich gestaunt, dass für die Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten der Athena-Trial genannt wird. Das war ja eigentlich ein neutraler Trial. Also ich würde da eher an Emphasis und Rails denken. Aber das sind vielleicht so Nebenpunkte. Eine Sache ist mir aufgefallen, da würde ich euch fragen, wie ihr das macht. Hier wird für Ramipril eine Tagesdosis, also Zieldosis von 10 Milligramm genannt, verteilt auf 2 Einzeldosen. 5 Milligramm morgens und 5 Milligramm abends. Die Leitlinie sagt ja nur 10 Milligramm am Tag. Und ich kenne Ramipril auch als Once-Daily-Drug, obwohl es die meisten Patienten ja eigentlich zweimal am Tag auch nehmen können. Wie macht ihr das?
Also ich mache das auch sehr gerne, das zu verteilen. Ne? Die meisten sind ja doch recht hypoton. Ne? Und dann, wenn du den 10 Milligramm früh gibst, dann sind die schon bis zum späten Vormittag im Keller. Ne? Also ich mache das gerne früh und abend, muss ich sagen. Jetzt unabhängig, dann haben die auch ihre 10 Milligramm. Wichtig war mir, Felix, vielen Dank für diese Bemerkung, dass das bleiben muss in der Dosierung. Ne? Also wir kriegen selbst Patienten aus dem Krankenhaus zurück, wo es abgesetzt wird, nach dem Motto, was soll das für ein Unsinn sein? Ja? Also Vorsicht, immer lassen.
Was ich auch gut fand an dem Paper, hier wird ein Begriff eingeführt, den die ESC-Leitlinie noch gar nicht kennt, den nur die AHA-Leitlinie kennt, den ich aber gut finde. Das ist die Herzinsuffizienz mit wieder verbesserter Pumpfunktion, also die HEF-EF. Das heißt, Heart Failure with Improved Ejection Fraction. Das heißt, das sind zum Beispiel, also ich sehe das öfter zum Beispiel, wenn ich kardio-onkologische Patienten habe, die nach Chemotherapie dilatierten Ventrikel haben. Und wenn man dann mit Ramipril, Bisoprolol anfängt, dann kommt die EF zum Teil ja wieder in den Normalbereich, also gar nicht so selten wieder in den Normalbereich zurück. Da wird hier nochmal explizit gesagt, dass man die Medikamente drin lassen soll, auch langfristig, weil die sich verbessern, weil man sie behandelt. Weil viele Patienten fragen ja dann, wie lange muss ich denn die ganzen Sachen nehmen? Und die Antwort lautet wahrscheinlich erstmal für immer. Weil auch hier wird die TRAT-HF-Studie berichtet, eine ganz kleine Studie mit 51 Patienten. Da haben die das bei DCM gesehen. Wenn man die wieder absetzt, werden die meisten EFen wieder schlechter.
Ja, ist am Ende schon eine chronische Erkrankung, die Herzinsuffizienz, oder? Und eine chronische Erkrankung begleitet einen das ganze Leben. Insofern glaube ich auch, dass sich die Patienten darauf einstellen müssen, dass auch die Medikation die ein ganzes Leben lang begleitet.
Klar, aber es gibt natürlich so Szenarien, also das, was man so bezeichnet als Tachykardiomyopathie zum Beispiel, ne, mit einer schlecht eingeschränkten Pumpfunktion, mit der Frage, ist das eine strukturelle Herzerkrankung oder ist das nur bedingt durch die Arrhythmie wirklich ein passagieres Ereignis? ich glaube, so viel versucht man ja da abzuleiten aus diesen peripatalen Kardiopathien ja da auch und so. Aber ich bin da ganz bei dir. Aber ich glaube, dieses Narrativ, ich kann schon verstehen, warum man denkt, dass es nur für eine Zeit ist und dann kann man es wieder rausnehmen. Aber das scheint ja nicht, also scheint ja seltener gut zu gehen, als man immer glaubt.
Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz wichtige Message. Aber ich gebe dir auch recht, eine Tachymyopathie ist vielleicht wieder ein anderes Szenario, wo man dann wieder separat denken muss. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollte man die Therapie nicht zu früh absetzen. Ich fürchte, wir sind schon wieder am Ende angekommen.
Also ich habe eine ganze Menge gelernt, vor allem, glaube ich, von euch beiden. Also ich mache es noch mal formell zum Ende, ja, von Dr. Rüback und von Dr. Janssen. Hit hard and early in beiden Fällen. Die Medikation für die Herzinsuffizienz frühzeitig reinzunehmen, möglichst hoch zu gehen, möglichst bei Widerständen und Laborwerten, die uns vielleicht nicht so gut gefallen, trotzdem erstmal schauen, ob wir das durchhalten können. Das ist, glaube ich, eine Nachricht, die wir auf jeden Fall mitnehmen können, mit dem Blick auch darauf, wenn wir das Herz stärken, stärken wir auch die anderen Organe primär. Ein Krea-Anstieg bei Beginn von Herzinsuffizienzmedikation sollte uns nicht beunruhigen. Und wir sollten schauen, dass wir alle Substanzen so früh wie irgend möglich reinbekommen und dann die Zieldosen erreichen. Stellen fest, dass gerade bei der Niereninsuffizienz uns viel Daten fehlen, aber wir uns herantasten können mit dem, was wir wissen und durchhalten können dann bei den Patienten, auch wenn sie sich verschlechtern im weiteren Verlauf. Ich glaube, wenn wir das implementieren, haben wir schon eine ganze Menge Patienten geholfen. Vielen Dank. Mir hat Spaß gemacht.
Das war Cardioquartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.